Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott.
Ich mag ja wandern. Also das lange Laufen mit Trekkinghose und Wanderschuhe durch Wälder, auf Berge rauf und wieder runter und auch das Überwinden längerer Strecken. Das liegt daran, dass dieses in die Natur oder in die Weite schauen mich unglaublich beruhigt. Und dass das Laufen die ohnehin vorhandenen Gedanken nochmal anders vitalisiert, anders anregt, auch anders zur Ruhe bringt. Außerdem stellt sich am Ende des Tages etwas bei mir ein, das vermutlich alle kennen, die in irgendeiner Form intensiveren Sport betreiben. Ein erschöpftes Glücklichsein. Klingt eigentlich so, als müsste sich das ausschließen, tut es aber nicht. Alles tut weh, die Sehnen sind überdehnt, die Muskulatur ist erschöpft, die Füße tun weh. Und alles das macht einfach glücklich. Als ich mich vor einigen Monaten vor den Toren des Schwarzwaldes aufzuhalten hatte und einen Tag lang frei hatte, bin ich mit dem Zug ran an die Berge des Schwarzwaldes gefahren und habe mir eine schöne große Runde zum Wandern ausgesucht. Auf dem Ausstieg zum ersten Gipfel hatte ich mich noch geärgert, weil dort eine ganze Menge Leute unterwegs waren. Nicht, dass ich prinzipiell was gegen Menschen hätte, und auf Wanderung sehe ich gerne auch mal ab und zu einen, grüße freundlich und laufe dann weiter, aber bei diesem Anstieg musste man sich schon fast zwangsläufig mit seinem Vorder- und Hintermann unterhalten, bis zum ersten Gipfel. Denn dort waren 99% aller anderer Wanderer zufrieden damit, dass sie unterm Gipfelkreuz ihr Butterbrot mampfen konnten, um dann wieder runterzulaufen, während ich aber weiterging. Und von jetzt auf gleich bis zum Einsteigen in meinen Zug am Abend, der mich dann wieder zurückbrachte, keinen einzigen anderen Menschen mehr sah. Irgendwann wollte auch ich Pause machen und ich kam gerade aus einem Waldstück heraus, da sah ich einen großen Felsbrocken, der so ungefähr Brusthöhe hatte. Oben war er flach, es war also der perfekte Steinbank-Pausenplatz gefunden. Als ich mich dem Felsstein näherte, sah ich eine Plakette, die an diesem Stein angebracht war. Auf dem stand: In diesem Waldstück starben im April 1945 5 jugendliche Zwangsarbeiter aus Osteuropa. Sie wurden in den letzten 2 Tagen des Zweiten Weltkriegs auf Befehl eines SS-Offiziers hingerichtet. Mist. Pause mit Schuldgefühlen. Und bevor wir uns hier falsch verstehen, völlig zu Recht. Denn ich bin zu 100% davon überzeugt, dass es richtig ist, als Deutscher in dritter Generation danach sich noch immer der nationalen Schuld bewusst zu sein, die unsere Vorfahren in unser aller Namen auf sich geladen haben. In Zeiten wie diesen kann man das gar nicht oft genug betonen. Also Mist, Pause mit Schuldgefühlen. Völlig zu Recht. Und dann sah ich, dass mit etwas Abstand zur Plakette mit dem erwähnten Text noch eine zweite, deutlich kleinere Plakette angebracht war. Auf ihr waren 5 Kreuze zu sehen. Soweit so stimmig, 5 Ermordete, 5 Kreuze. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer diese Plaketten angebracht hat und mit welchem Glauben und mit welcher Haltung dieser Mensch die 5 Kreuze als Gedenksteinmotiv ausgewählt hat, aber ich musste darüber nachdenken, dass das Kreuz im Raum der christlich geprägten Länder im Grunde das Grabmalmotiv schlechthin ist. Und dass es einen riesigen Unterschied macht, mit welchem Glauben oder Unglauben und mit welcher Haltung und Überzeugung ein Kreuz an einem Grabstein angebracht wird. Wenn Christen ein Kreuz als Grabsteinmotiv bewusst auswählen, dann drücken sie ja damit ihre Hoffnung und Überzeugung und ihren Glauben aus, dass seinerzeit einer am Kreuz starb, damit alle, die an ihn glauben, durch ihren Tod nicht ewig tot bleiben müssen, sondern wie Jesus zu einem neuen, ewigen Leben auferstehen können. Es ist das letzte Wort, das damit über das irdische Leben eines Menschen gestellt wird. Auch der Tod wird dich nicht besiegen können. Jesus starb, damit du hinterm Horizont weiterleben kannst. Dort bist du jetzt. Und wenn wir uns an dich erinnern, dann erinnern wir uns auch daran. Was aber denken und glauben und hoffen Menschen, die keine Christen sind, die das als für nicht glaubwürdig erachten, aber dennoch einem Verstorbenen ein Kreuz mit aufs Grabmal geben? Darüber dachte ich nach. Und dann dachte ich auf einmal, Das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Denn die Haltung nicht glaubender Menschen, die dennoch ein Kreuz als Motiv für ihren Grabstein auswählen, muss ja, wenn sie reflektiert ist, eigentlich sein, dass man einem soeben verstorbenen Menschen nun auch noch als letzten Gruß so etwas wie einen elektrischen Stuhl oder einen Galgen mit auf das Grab mitgibt. Damit wird ihre Message eine völlig andere, geradezu makabere Message, wenn du mich fragst. Christen aber zeichnen sich in dem, was sie glauben, dadurch aus, dass sie ein vollkommen makaberes, brutales Hinrichtungssymbol nehmen und zu ihrem Erkennungszeichen der Hoffnung deklarieren. Dadurch sagen sie, auch ein Kreuz, eines der brutalsten Hinrichtungswerkzeuge in der Menschheitsgeschichte, konnte unseren Herrn nicht davon abbringen, Tod und Teufel zu besiegen. Er hat die Endlichkeit eines mitunter anstrengenden Lebens gegenüber der Unendlichkeit der Liebe Gottes überwunden. Und gleichzeitig zeigt Gott in derselben Haltung der Liebe, in diesem grausamen Tod, dass er das Leid einer Welt mit uns zusammen aushält. Nur so wird aus einem Kreuz ein statthaftes Zeichen der Hoffnung auf jedem Grabstein. Das ist ein riesiger Unterschied und ich denke manchmal, es wäre eigentlich ehrlicher und authentischer. Entschiedene Nichtgläubige würden ihre Grabsteine mit einem Marienkäfer oder mit einem Wassertropfen markieren. Es ist natürlich nicht meine Aufgabe, das anderen vorzuschreiben, aber du merkst, ich bin sensibilisiert für das Zeichen des Kreuzes, wenn ich zum Beispiel auf einer Wanderung an einem solchen Gedenkstein vorbeikomme. Vielleicht noch eine letzte kleine Geschichte aus der Antike, die hierzu passt. 1857 entdeckte man in Rom eine Karikatur, die vermutlich im 2. Jahrhundert nach Christus dort in eine Steinwand eingeritzt wurde. Darauf zu sehen ist eine Person, die Alexamenos genannt wird. Alexamenos steht vor einem Kreuz, an dem eine menschliche Person angeschlagen ist, die statt eines menschlichen Kopfes einen Eselskopf trägt. Und darunter stehen die Worte: Alexamenos verehrt Gott. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Am Kreuz müssen sich die Geister scheiden. Sämtliche Diskussionen, die du und ich möglicherweise mit anderen Menschen über den christlichen Glauben haben, die das Kreuz mit beinhalten, müssen logischerweise anstrengend sein. Es ist ja auch nicht ausschließlich logisch oder rational erklärbar. Es ist zum Teil auch etwas schrecklich Dummes, eben auch auf seinem Grabstein ein Kreuz anzubringen. Etwas Brutales soll mich für alle Ewigkeit zu Gott hin erlösen. Merkwürdige Vorstellung. Aber das Kreuz mit nachfolgender Auferstehung ist und bleibt der zentrale Ort, an dem sich christlicher Glaube entscheidet. Entscheiden muss. Klimafragen und Schöpfergott richtig. Ökofragen und Schöpfergott richtig. Beziehungsfragen und der Gott der Liebe richtig. Sozialfragen und der Gott des Politischen erneut richtig. Alles richtig. Aber das Kreuz will da merkwürdigerweise nicht reinpassen. Es hat seinen eigenen Wert, seine eigene Stellung, seine eigene Botschaft. Und zum Kreuz zu vorschnell gegriffen, ist eigentlich eine sehr makabere Handlung. Es aber glauben zu verstehen und anzunehmen, zu akzeptieren, dass erst recht darin Gottes Liebe sichtbar wird, das ist der Weg, das ist die Wahrheit und das ist das Leben, um noch einen berühmten Evangelisten zu zitieren. Also, betest du zu einem Deppen, zu einem Esel? Vermutlich nicht. Betest du zu einem, den selbst das brutalste Hinrichtungswerkzeug nicht davon abhalten konnte, für eine ewige Erlösung der Menschen zu sorgen? Ich schon. Thank you.